Herzlich willkommen in der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema heute: Duc in Altum oder Was ist ein Apostel? Es geht um die Sendung. Und als Referenten darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Hans Buob, er ist Palutiner, Exerzitienmeister, uns zugeschalten aus Hochaltingen. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Buob.
Grüß Gott.
Ich darf Sie auch gleich um Ihren Vortrag bitten.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, es geht heute nun um die Sendung. Wir haben über Berufung und so weiter schon gesprochen. Was ist ein Apostel heute? Ein von Gott Gesandter, wie das Wort Apostel ja schon sagt. Und deshalb gehört zum Apostel sicher der Anruf, die Berufung von Gott her. Aber diese Berufung, wissen wir, haben wir aus Taufe und Firmung gemäß dem Vatikanischen Konzil, dass jeder getauft und gefirmte verpflichtet ist, berufen ist, also Ruf, Anruf, Berufung, berufen ist, das Evangelium zu verkünden, in Wort oder Leben, so wie es jedem gegeben ist. So gehört also die Berufung, der Anruf Gottes an den Menschen, an den Apostel, das Leben mit dem Herrn, das Leben mit ihm und die Sendung zu einer einen Einheit. Die drei Dinge kann man nicht auseinandernehmen, alle drei gehören zusammen. Wir sind gesendet zu denen, die Christus noch nicht kennen, aber auch gerade heute in unserer Umgebung gesendet zu denen, die Gott vergessen haben. Denn die Gottvergessenheit ist ein schreckliches Kennzeichen unserer Kirche heute, also der Glieder der Kirche heute, der Christen heute. Also jede von diesen drei Dingen, jede einzelne, die Berufung, Anruf, Leben mit dem Herrn und Sendung, ist von den anderen untrennbar. Also Gottlose und Gläubige, alle sind eigentlich ohne Unterschied berufen durch den einen Erlöser und Retter Gott, der eigentlich will, dass alle Menschen Rettung finden und zur Einsicht in die Wahrheit kommen nach 1 Timotheus 2, 3 und 4. Also Christus selber durch seine Erlösung, und er hat alle Menschen erlöst. Nur nehmen nicht alle diese Erlösung an. Also hier liegt und beruht die Quelle unserer Berufung. Das ist das außergewöhnliche Evangelium, über das Paulus sich in all seinen Briefen nicht genug wundern kann. Nämlich das Reich Gottes ist allen Menschen angeboten. Und das ist das außergewöhnliche Evangelium, wie gesagt, über das Paulus sich in all seinen Briefen nicht genug wundern kann. Das Reich Gottes ist nicht ein paar Auserwählten angeboten, sondern allen Menschen. Und so heißt es im Epheserbrief 9,6, die Heiden, also die, die Christus gar nicht kennen, Gott nicht kennen, sind in Christus Jesus Miterben, Mitglieder und Mitgenossen der Verheißung durch das Evangelium. Unwahrscheinliche Worte. Natürlich, die Voraussetzung ist, dass sie dieses Angebot annehmen. Nun, um gerettet zu werden, muss man den Herrn anrufen. Um ihn anrufen zu können, muss man glauben. Und um zu glauben, muss man hören. Und um zu hören, muss ein Verkünder da sein. Und um ein Verkünder zu sein, Apostel, muss man gesandt werden. So lesen wir im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 14 bis 17. Wie aber sollen sie anrufen, an den sie nicht glauben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand predigt? Wie aber soll einer predigen, wenn er nicht gesendet ist? Wie ja geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft verkünden. Aber nicht alle haben dem Evangelium Folge geleistet. Sagt doch der Prophet Jesaja: Herr, wer glaubte unserer Botschaft? Also kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. So also Paulus im Römerbrief. Und so ist die sichtbare Sendung des Botschafters das Zeichen, dass Gott unsichtbar bereits am Rettungswerk ist. Er ist Gesandter, er ist Verkünder, zu hören, zu glauben, anzurufen, zu retten. Und darin liegt eben eine Sicherheit, welche die stärkste Kraft des Apostels ist. Nämlich, wenn Gott mich sendet, das ist die Sicherheit, so deshalb, weil er beschlossen hat zu retten. Also der ewige Entschluss Gottes, der dann in der Erlösung durch Jesus Christus sichtbar geworden ist, ist eigentlich der Ursprung der Sendung. Zwar folgen nicht alle der Botschaft, wie Paulus sagt im Römerbrief, aber der Gesandte weiß, dass seine bloße Anwesenheit bereits Zeichen des Willens Gottes ist, der die liebt, zu denen er seine Boten sendet. Also für den, der gesandt ist, für uns Getaufte, Gefirmte oder auch für ganz besonders Gesandte, Missionare, wie auch immer, nicht, ist es sehr wichtig zu wissen, schon allein unsere Anwesenheit unter den Menschen ist ein Zeichen des Willens Gottes, der die Menschen liebt. Der die Menschen liebt, zu denen diese Apostel, also wir alle, eigentlich gesandt sind. Auch wenn wir unter Menschen sind, wie Paulus schreibt, die frohe Botschaft nicht annehmen, nicht ihr folgen. Aber unser unter den Menschen sein, ist der Beweis für den Willen Gottes, er will sie retten. Der sichtbare Beweis unter den Menschen, er will sie retten. Sie können nie sagen, Gott, wir haben nichts von dir gehört, du hast ja kein Interesse an uns gehabt. Nein. Wenn der Apostel unter den Menschen ist, ist er das sichtbare Zeichen für den Willen Gottes, der das Heil aller Menschen will. Ein wunderbarer Gedanke. Also auch selbst dann, wenn sie die Botschaft ablehnen. Aber sie müssen sie dann bewusst ablehnen, wenn sie den Boten sehen, hören, erleben. Wenn nach dem Wort Jesu jedes Gebet, das im Namen Jesu verrichtet wird, mit Sicherheit erhört wird. Sie kennen ja die Stelle. Nicht? Wenn ihr meinem Namen bittet, wird der Vater es euch geben. Also wenn nach diesem Wort Jesu sogar jedes Gebet im Namen Jesu mit Sicherheit erhört wird, wie viel mehr wird jeder im Namen des Herrn getane Schritt, also des Apostels, mit Sicherheit wirksam sein. Mit Sicherheit wirksam sein, auch wenn es vielleicht nach außen hin nicht so aussieht. Aber wenn schon das Gebet im Namen Jesu Wirkung hat, dann erst recht der Schritt des Apostels, der gesendet ist zu den Menschen, als Zeichen des Willens Gottes, diese Menschen zu retten. Gott, der Schöpfer, kann nichts vergeblich tun. Gott, der Schöpfer, kann nichts vergeblich tun. Was er tut, hat Wirkung. Und sobald er ein Geschöpf ins Dasein ruft, dann will er auch in ihm wirken. Und er möchte es an sich ziehen, in seiner Liebe, es beglücken. Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir im Namen des Herrn gesandt sind und nicht durch unsere eigene Fantasie oder unser eigenes Verlangen etwas in Bewegung setzen. Und hier ist wichtig jetzt, dass jeder von uns sich immer wieder Rechenschaft gibt für sein Christsein. Also auch für meine, wie soll ich sagen, apostolischen Unternehmungen, vielleicht ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen oder was auch immer der Inhalt unserer Begegnungen mit den Menschen sind. Schon, wie gesagt, schon allein, wenn wir unter ihnen sind, ist es eine Verkündigung. Es ist bereits der sichtbare Ausdruck des Willens Gottes: Ich will euer Heil. Bei Jeremia 23, Vers 21 und 22 heißt es: Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und dennoch haben sie es eilig. Ich habe nie zu ihnen gesprochen, und dennoch prophezeien sie. Haben sie in meinem Rat gestanden? Fragezeichen. Also, was sind das für Propheten, nicht? Die es eilig haben, nicht? Die prophezeien und so weiter. Das sind die, die aus sich selber alles tun. Die meinen, sie können das Reich Gottes mit ihren eigenen Aktionen aufbauen. Sicher sollen wir Dinge tun, verstehen Sie? Aber immer in dem Bewusstsein, der Herr will in mir handeln und ich muss hören, wie der Herr in mir handeln will. Und er spricht zu mir durch die äußeren Umstände, die äußeren Situationen, die sich gerade ergeben, wo ich spüre, durch die Umstände komme ich jetzt mit bestimmten Menschen zusammen. Also sendet mich der Herr. Nicht ich mache bestimmte Dinge, organisiere als sie was, um die Leute für Gott zu gewinnen. Sicher kann auch das einmal ein Anruf Gottes sein. Aber ich muss immer mehr klar sein, ist es mein eigenes Wollen, Denken, Überlegen? Oder ist dieses mein Denken, Wollen, Überlegen abgestimmt mit dem Willen Gottes, mit der Sendung von Gott her? Spüre ich vom Außen her, dass Gott eigentlich mich jetzt in diese Situation führt und das von mir will? Also der sicherste Garant für die Echtheit der Sendung ist eben die Echtheit der Zustimmung, die wir dem Herrn in unserem ganzen Leben darbieten. Die Echtheit der Zustimmung. Das Wort des heiligen Paulus im Philipperbrief 1,21 drückt das aus. Leben ist für mich Christus. Oder das andere Wort: Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das alles, diese Worte werden in einer harten Prüfung immer wieder geprüft. Das heißt also, dieses Leben mit Christus, ist es ein Leben im Ja. Letztlich suche ich den Willen Gottes zu tun in allen Dingen. Oder suche ich meinen eigenen Dickkopf durchzusetzen, wenn mir etwas nicht passt, wenn etwas anders läuft, als ich geplant habe und so weiter. Um das geht es. Der sicherste Garant für die Echtheit meiner Sendung ist die Echtheit meiner Zustimmung, die wir dem Herrn in unserem ganzen Leben darbieten, meiner Zustimmung. Stimme ich in jedem Augenblick zu mit Ja zu dem, was jetzt ist, ob ich es verstehe oder nicht? Lasse ich mich so von Gott führen? Bin ich ganz und gar in seinem Willen? Das ist der sicherste Garant für die Echtheit einer Sendung. Dann tue ich immer das, was jetzt von außen, von innen, je nachdem, eigentlich an mich herantritt. Das ist die Sprache Gottes. Dann ist auch dann spüre ich, ich bin gesendet. Ich habe nicht selber diese Ideen entworfen. Also Routine im Reich Gottes in der Seelsorge, wenn so routinemäßige Dinge, Methoden, die ich selber entworfen habe, so bestimmte apostolische Tätigkeiten, das sind oft wie Quecken. Wenn Sie dieses komische Zeug, das einem so einwächst, sind wie Quecken, die langsam die lebendige Liebe des Boten für seinen Herrn ersticken. Die Routine und wie schnell kommen wir auch in Seelsorgsbereichen, vor allem wenn wir hauptamtlich das tun, kommen in eine Art Routine. Oder wir haben bestimmte Methoden, die wir einfach anwenden, ob sie was bringen oder nichts. Also wir haben bestimmte apostolische Tätigkeiten, aber wir hören nicht, was will Gott. Denken Sie an die Stille bei Petrus, wo er sagt, fahr hinaus in die See. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Aber ruf dein Wort hin. Mach doch etwas gegen alle seine menschlichen Erfahrungen als Fischer. Und ist überrascht, alles voll. Sehen Sie, Gottes Führung ist manchmal vielleicht für uns Menschen unlogisch. Wir würden was anders tun. Das ist gemeint. Der Apostel muss ein Hörender sein. Wie Gott ihn führt und was er jetzt von ihm will. Und muss einfach bereit sein, sich auf manche Risiken einzulassen. Im Gleichnis vom Sämann wird ja diese Phase beschrieben, wo die Dornen das Samenkorn ersticken und mit der Zeit sogar das gute Erdreich des Feldes überwuchern. Nicht? Und das können oft diese ganzen Formen von Routine in der Seelsorge, Methoden und so weiter sein. Man macht einfach das, was man schon immer gemacht hat, ohne zu hören, ob Gott jetzt etwas anderes will, eine andere Weise der Seelsorge. Nicht? Und damit verstickt, erstickt, wie Jesus bei dem Gleichnis sagt, das Samenkorn unter den Dornen der Routine und der Methoden. Es kommt also nicht beim Hörer an. Nun, das Böse von heute ist eigentlich noch viel zudringlicher, als es im Gleichnis vom Sämann uns gezeigt wird. Also wie es von diesen Dornen zum Ausdruck kommt. Das Böse von heute ist noch viel zudringlicher. Es sind nicht mehr bloß diese in jedem Leben gegenwärtigen Schwierigkeiten oder auch die Verführungen, die wir alle kennen, wie sie zu allen Zeiten bekannt sind. Aber es kommt nun heute eine Situation hinzu, in der wir eigentlich stehen, heute stehen, nämlich wir sprechen von Vermassung der Welt. Es gibt sogenannte Massenwirkungen. Da brauchen wir nicht bloß an Hitler denken, wenn er so die ganzen Massen in Bewegung gebracht hat. Die gibt es auch heute. Wenn Sie an die ganzen, diese komischen, falschen Ideologien denken, wo alle Regierungen drauf reinfallen, als ob die kein Hirn hätten und nicht normal mehr denken könnten. Ja, also manchmal lenkt man sich an den Kopf. Aber das ist etwas, wo das Böse heute noch viel eindringlicher auf uns einwirkt. Diese Vermassung, diese Massenwirkung, die eine starke Anziehungskraft haben. Wenn alles schreit, da schreit man mit, da fühlt man sich dann gleichsam eingenommen. Da fühlt man sich dazugehörig. Ohne zu denken, was schreit man denn überhaupt? Wofür schreit man denn? Wenn alles schreit, nicht Ehe für alle, dann schreit man auch mit und dann fühlt man sich dazugehörig. Ohne zu überlegen, was für ein Unsinn ist das? Und was für Konsequenzen hat das? Was für Konsequenzen? Wohin das führt? Oder denken wir noch an das Wort von den Massenmedien, die ja bei uns in Deutschland sehr mächtig das Böse verbreiten und gegen das Gute kämpfen, wo es nur geht. Es sind geistige Mittel der Kommunikation. Geistige Mittel der Kommunikation, die die Menschen beeinflussen. Und wenn da der Mensch nicht eine Festigkeit in Gott hat, in seiner Berufung, dann fällt er ganz schnell um. Sie merken es ja. Wie selbst bis hinein in die kirchliche Hierarchie Leute Dinge sagen, wo man sich an den Kopf langt, wo man sich fragt, ja, sag mal, was denkst du denn? Also, das ist das, was ich gesagt habe. Das Böse ist heute viel eindringlicher, zudringlicher, als das in dem Gleichnis mit dem Samenkorn, mit den Dornen, die das Samenkorn ersticken. Wir werden von allen Seiten bearbeitet. Und zwar nicht bloß einzeln, sondern es geht gleichsam in Massen. Wenn der Missionar sich heute, also der das Wort unter die Menschen bringt, der Berufene, wenn er sich heute unter die Massen mischt, dann ist er schrecklich einsam. Er ist ohne Ansehen, ohne Macht. Stellen Sie sich doch mal so überall mitten hinein, egal wo Sie arbeiten, die Arbeitskultur, überall. Und drücken Sie Ihre katholische Überzeugung aus. Alles, was da jetzt gerade an Diskussionen an verschiedenen Ebenen läuft. Es ist ja fast alles durchgängig dauernd gegen die 10 Gebote. Und gegen wirklich menschliche Erfahrung, also wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber stellen Sie sich die Masse, ganz gleich, wo Sie sind, nicht? Umgebung, Ort, auch wenn alle katholisch sind. Und sagen Sie ganz klipp und klar die katholische Meinung. Da werden Sie merken, da werden Sie schrecklich einsam erleben. Ohne Ansehen, ohne Macht. Und vielleicht sind sogar nur einige dabei, die ihrer Meinung sind, aber sie trauen sich nicht, die Meinung zu sagen. Sie stehen allein da. Das ist der Angriff des Bösen heute. Man betrachtet diesen Menschen, diesen überzeugten, gesendeten Apostel, als ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Oder bestenfalls noch als einen Fremden, der aus einer anderen Welt kommt. Nicht? Und das werden Sie auch von sogenannten Mitchristen hören, die sich schon vollkommen von diesen Massen haben vergiften lassen. Von diesen Massenmeinungen, die dauernd kommen. Und alles andere wird so immer mit Ironie in eine negative Ecke hineingeworfen. Menschlich gesehen ist heute der Apostel ein Abgesonderter, ein Mann von geringer Bedeutung. Aber auf diesem Gebiet ersetzt nichts die persönliche Erfahrung. Das ist wichtig. Die persönliche Erfahrung mit meinem Gott. Und die lasse ich mir von keiner Masse nehmen. Und wenn alle anders reden und denken, ich nicht. Die persönliche Erfahrung, und die ist immer mehr selten geworden. Viele unserer Mitchristen, sie haben noch, ja, ein katholisches Wissen. Sie wissen noch eins, sie haben einiges gelernt. Aber das ist rein rational. Es hat keinen Einfluss auf ihr Leben, auf ihr Verhalten, auf ihre Entscheidungen. Sie lassen sich ganz leicht mit diesen emotionalen, falschen Argumenten in die falsche Richtung drängen und in die falsche Meinung hineinziehen. Also auf diesem Gebiet ersetzt nichts die persönliche Erfahrung mit Gott. Der Apostel macht eben die Erfahrung, dass er den Anruf des Herrn durch die Verwundung wahrnimmt. Die Erfahrung, dass er den Anruf des Herrn durch die Verwundung wahrnimmt, die er aus dem Unglauben von den Ungläubigen her empfängt. Er muss auch in der Hilflosigkeit seiner eigenen Ohnmacht das Gesetz der Menschheit von heute entdecken. Das heißt, dieser Apostel fühlt sich im Herzen verwundet durch den Unglauben seiner Umgebung. Also deshalb die Frage an Sie. Wir sind ja Getaufte, Gefirmte, wir sind diese Apostel. Ja, leiden Sie wirklich? Sind Sie verwundet durch den Unglauben der Umgebung? Leiden Sie darunter? Bringen Sie das vor den Herrn. Wenn Sie, wenn ich über diese Leute schimpfe, dann leide ich nicht, sondern ich reagiere. Leiden ist, diese Leute retten wollen. Das ist die Liebe, die sie retten will, aber unter ihrem Widerstand gegen die Wahrheit leidet. Unter diesem Unglauben, also würde auch heute sagen, unter dieser Gottvergessenheit leidet. Also der Apostel macht die Erfahrung, dass er den Anruf des Herrn durch die Verwundung wahrnimmt, die er aus dem Unglauben von diesen ungläubigen Umgebung empfängt. Und er muss auch in der Hilflosigkeit seiner eigenen Ohnmacht das Gesetz der Menschheit von heute entdecken. Das Gesetz der Menschheit von heute ist Massenmensch. Einer schreit und alle schreien nach. Sogar die Regierungen. Als ob da überhaupt kein denkender Mensch mehr drin wäre. Wenn man die ganzen Dinge, die heute in der Luft, die da oben diskutiert werden und wo sie die Schulen einführen wollen, die ganze Sexualerziehung, wenn man das alles bedenkt. Wenn Sie, der Apostel steht ohnmächtig da, hilflos und erlebt das Gesetz der Menschheit heute. Ja. Gesetz, dass die ganze Menschheit sich in diesen Sog der Masse hineinreißen lässt. Und das ist das Gemeine des Bösen heute. Der Apostel muss wissen, dass all der Komfort, alles, was die Welt heute bietet, letztlich das Menschenherz auf Dauer nicht befriedigen kann. Und ich denke, das kann man sehen. Gerade Leute, die also alles haben, wo man meint, also die wissen ja gar nicht mehr, wohin mit ihrem Krampf. Auch die betrügen noch, die versuchen noch irgendwo hinten herum nur Geld zu beschaffen, auf unehrliche Weise, da man sich fragt, ja, was ist denn der Grund? Die haben doch schon alles. Da merken sie es. Aber das ist oft im Kleinen sogar. Dort, wo Leute wenig haben, aber viel haben wollen, die so in dieser Habsucht drin sind. Nicht? Sie werden nie glücklich. Und auch wenn sie wieder was Neues haben, sie sind nie glücklich. Sie suchen dann schon wieder das Nächste. Dieser Mensch, der muss wissen, dass all der Komfort, alles, was die Welt heute bietet, letztlich das Menschenherz auf Dauer nicht befriedigen kann. Ich glaube, wir dürfen sagen, und das ist jetzt wichtig, nur Gruppen, die in ihrem Glauben, in ihrer Aufnahmebereitschaft und in ihrer strengen Rechtlichkeit, aber auch in ihrer Fantasie, und in ihrer Fröhlichkeit, als Kinder Gottes lebendig, froh und dynamisch sind. Nur diese Gruppen können sich dem heutigen Gigantentum der Massenmedien und der Massenvermassung der Menschen gegenüberstellen. Und zwar als die Zeugen für die Freiheit und Zeugen für die fröhliche Jugend Gottes. So sagt einmal Jacques Löw. Und ich glaube, er hat etwas richtig gesehen. Darum ist es so gut, dass diese jungen Menschen sich zusammentun, in den verschiedensten Gruppierungen. Nicht? Ja, Italien, Frankreich oft noch viel massiver, noch stärker wie bei uns, aber auch bei uns, junge Menschen. Der Einzelne allein, der kommt sich fremd, verloren, ausgestoßen vor. Nicht? Aber als Gruppe sind wir aufnahmebereit. Haben wir Fantasie, haben die Fröhlichkeit der Kinder Gottes, die wir miteinander ausstrahlen. Und dann merken diese anderen, die in der, so gleichsam mit der Masse schwimmen, Mensch, die haben etwas, was wir nicht haben, was wir suchen. Und ich glaube, so, auf diese Weise, kann unsere Sendung zu den Heiden heute bei uns, zu denen, die Gott vergessen haben, aussehen. Nicht als Einzelne, als Gruppe versuchen wir uns immer wieder überall zu verbinden miteinander, den Glauben leben und auch äußern miteinander. Nun, die Situation unserer Zeit verdeutlicht, dass der apostolische Versuch, nämlich Sauerteig in der Teigmasse zu sein, sehr schwierig ist und immer wieder neu begonnen werden muss. Das zeigt sich heute, dass dieser Versuch, Sauerteig in der Teigmasse zu sein, schwierig ist. Und doch ist es der Auftrag des Herrn, der ja auf sein Wort hin seit 2000 Jahren die Apostel hinaussendet, um immer wieder neuen Sauerteig des Evangeliums in den Teig der Menschen hineinzumischen. Er sendet unaufhörlich. Wie das Vatikanische Konzil sagt, durch Taufe und Firmung und natürlich auch Priesterweihe oder besondere Sendungen durch den Bischof oder Papst, je nachdem auch noch, oder Pfarrer auch. Aber wir haben eine Sendung auf Kraft von Taufe und Firmung und der Kraft des Zweiten Vatikanums. Sauerteig zu sein, aber da merken Sie, dass Jacques Löw recht hat. Als Einzelne ist es zwar auch möglich. Wie gesagt, wir sind dann ein sichtbares Zeichen des Willens Gottes nach dem Heil all dieser Menschen. Aber als Gruppe haben wir mehr Widerstandskraft und sind wir leuchtender. Es wirkt auf diese Massen der anderen anders, weil sie spüren, dieses Miteinander drückt halt etwas aus, was der Einzelne allein nicht ausdrücken kann. Die gemeinsame Freude, die gemeinsame Hilfe, ja, das Zueinander stehen, das einander vergeben, ja, das kann ich nur in Gemeinschaft. Aber das leuchtet durch, denn das alles sind Verhaltensweisen, die die Welt nicht kennt. Aber wenn Sie an die letzten 50, 60 Jahre denken oder 70 Jahre, dann mussten wir eigentlich feststellen, dass der Teig der Welt selbst seinen eigenen Sauerteig hervorgebracht hat. Vielleicht mehr wie wir. Der Teig der Welt hat auch Sauerteig hervorgebracht. Und er hat alles durchsäuert. Und in diesen ganzen großartigen Errungenschaften und Entdeckungen dieser letzten Jahrzehnte steckt ein Glaube, der gleichsam eine Religion darstellt. Nämlich die Ärmsten dieser Masse sind genauso davon geblendet wie die, die es entdeckt haben, diese Errungenschaften. Alle sind sie fasziniert. Und die Wissenschaft wird zur Religion, obwohl die wahre Wissenschaft sehr dem Christentum entsprechend ist. Denn die Wahrheit ist immer dieselbe. Ich kann in der Wissenschaft nicht etwas anderes als wahr entdecken, als was Gott selbst offenbart hat und was Gott ist. Der heilige Irenäus sagt einmal, der lebendige Mensch ist der Ruhm Gottes. Der lebendige Mensch ist der Ruhm Gottes. Und so wäre also alles Erfinden der letzten Jahrzehnte, alles Geistschaffen des Menschen eigentlich zum Ruhm Gottes, eigentlich. Aber diese schönen und großen Wirklichkeiten der Entdeckungen, der Erfindungen sind eben rein natürlich und liegen auf der Ebene des Menschen. Und haben eben die Gefahr in sich, uns an sich zu ziehen, anstatt auf Gott hinzuweisen. Und so erfassen sie diese ganzen Erfindungen, Entdeckungen, diese ganz großartigen Sachen, so erfassen sie auch den Apostel. Und zwar umso stärker, als er sich ihnen gegenüber nicht klar abgrenzt. Jetzt, so wie man sich feindlichen Idolen gegenüber abgrenzt. Er will gleichsam, dieser Apostel heute, Er will zugleich dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, und Gott die Ehre in seiner Schöpfung erweisen. Wir müssen klar unterscheiden. Wir müssen klare Lehre bringen, jeder von uns. Er muss Klartext sprechen. Nicht so ein bisschen Wischiwaschi, so ein bisschen Welt, ja, das ist auch was. Das, was man zurzeit also massiv ja tut. Nicht? Das, was ganz und gar gegen das Gebot und das Wort Gottes ist. Da wird dann irgendwas noch gefunden, ja, da ist ja auch noch was Gutes dran. Ja, man muss ja auch das Gute dran sehen. Ja? Verstehen Sie? Wir fangen da an zu vermischen und keinen Klartext zu sprechen. Nicht? Wir müssen unterscheiden zwischen Sünde und Sünder, das ist klar, das macht Gott. Unterscheidung zwischen Sünder und Sünde. Der Sünder ist von Gott geliebt und den sollen auch wir anerkennen. Aber die Sünde ist gehasst von Gott und die haben wir abzulehnen. Und wir brauchen klare Unterscheidung. Der Apostel heute muss sich klar unterscheiden und auch ja, unterscheiden gegenüber dieser Welt, die alles Schöne, Große, was jetzt entdeckt, zur Religion macht und Gott vergisst oder alles vermischt. Und hier spielt nicht nur die Massenwirkung eine Rolle auf den Apostel, die Massenwirkung, die ja mächtig ist. Ja? Wenn Sie tagtäglich davon beträufelt werden, in den Nachrichten, in jeder Zeitung, da merken Sie es manchmal gar nicht, wie Sie tatsächlich eine Hirnwäsche erleben, wie Sie plötzlich anders denken. Und wenn Sie es dann merken, erschrecken Sie vor Ihrem eigenen Denken. So stark sind diese Masseneinwirkungen. Sie merken ja, was manche Theologen sogar sagen, wo man sagen muss, ja Mann, was ist los mit dir? Also hier spielen nicht nur die Massenwirkungen eine Rolle auf den Apostel, sondern eine Gefahr ist, wenn er sich auf diese Dinge einlässt, dass sie ihn von Gott entleeren und ihn mit allen Herrlichkeiten der Welt erfüllen. Von Gott entleeren, der merkt es gar nicht, der betet immer noch, ja, tut er noch, alles, aber sein Herz ist anderswo. Jeder merkt wohl, wie schnell er sich, wenn er in dieser Welt mit den Menschen lebt, ihnen angleicht, wie schnell. Und er merkt es oft erst im Nachhinein. Also deshalb, liebe Zuhörer, prüfen Sie. Wie weit habe ich mich schon eingelassen in dieses Denken? Wie weit reiche ich da schon mit? Wie weit bin ich auch dafür, dass alte Menschen entsorgt werden? Schrecklich, ja? Anstatt sie in ein würdiges Sterben hineinzubegleiten als Christen. Mit allen möglichen emotionalen Begründungen, die aber gegen das Gebot Gottes sind. Ja, sollen diese Menschen sich selbst umbringen? Was traue ich? Was heißt das für die Ewigkeit für diese Menschen? Interessiert mich das überhaupt nicht? Verstehen Sie? Wir haben in der Geschichte der Kirche immer wieder Fälle, wo der Mensch von dieser Welt angesteckt wird. Wie oft? Auch bis in die obersten Schichten der Kirche. Und immer wieder bedurfte es der Erneuerung. Immer wieder bedurfte es von Propheten, die wieder aufgetreten sind, und die Menschen wieder zur Einsicht gebracht haben, auch kirchliche Menschen. Wenn der Mann Gottes die Schranken abbaut, die ihn vom Milieu seiner Umgebung, also von ihren Sitten und Gebräuchen trennten, kann er sich eines Tages so weit wandeln, dass in ihm nichts mehr von dem übrig bleibt, was er am Anfang war. Christ, katholisch. Nicht? Man baut die Schranken langsam, 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 merkt es gar nicht. Durch dieses dauernde Beträufeltwerden, durch dieses Denken der Umgebung. Und alles scheint zwar unberührt zu bleiben, Also man meint, man ist doch nur ganz katholisch im Herzen, aber die Seele hat sich verändert. Der Mensch ist nicht mehr Bürger des Himmels und Mitbürger der Heiligen, er ist von der Welt. Und sie hat ihm das Herz geraubt. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6,21. Wir können nie genug überlegen, an was hänge ich wieder, an was hängt mein Herz? Was ist mir wieder heute wichtiger als Christus und das Reich Gottes, als das Heil der Seelen? Was ist mir heute wieder wichtiger in dieser Welt? Da merke ich es doch. Also heute wirkt einfach die Anziehungskraft einer Massenmentalität auf uns alle und eigentlich auf alle unsere Lebensäußerungen ein. Auf Kopf, Füße, Herz könnte man sagen, auf alles. Die Anziehungskraft einer Massenmentalität, eines Massendenkens, wo man uns gleichsam das Denken abnimmt und uns klar machen will, was wir zu denken haben, so ungefähr. In den alten Berichten vom Leben der Heiligen war es oft eine Person, die den Heiligen verführen wollte. Ja, wenn Sie die heiligen Legenden lesen, nicht? Eine Person, die den Heiligen verführen wollte. Heute steht der Apostel einer Menge gegenüber, nicht nur einer Person, in der alle anders denken als er und sich auf die modernsten Wissenschaften scheinbar berufen, um mit ihnen aufzutrumpfen. Ja? Es wird nicht mehr bloß das Fleisch versucht, sondern heute wird der Geist versucht, dass du anders denkst. Nicht umsonst fordert Jesus als erstes auf, Metanoein, denkt um. Das Entscheidende ist das Denken, das Umdenken, denn aus diesem Denken kommt das Handeln. Wir werden im Geist versucht. Und wir stehen nicht mehr nur einem Versucher gegenüber, sondern einer Menge. Der heilige Benedikt fragte sich bei einem Bewerber, der also bei ihm in den Orden eintreten wollte, als erstes, sucht er wirklich Gott? Das war die wichtigste erste Frage. Sucht er wirklich Gott? Wir müssen heute hinzufügen, sucht er wirklich Gott, den Heiden zu verkünden, den Nichtmehrgläubigen, den Gottvergessenen, denen in Deutschland, die Christus überhaupt nicht kennen, das sind ja Millionen bei uns. Ja. Für den Apostel, der gottgeweiht lebt oder in einer christlich-katholischen Ehe lebt, in einer sakramentalen Ehe lebt, für diesen Apostel und der ja mit der Verkündigung der Botschaft für die Menschen beauftragt ist, durch Taufe und Firmung oder auch durch die Priesterweihe, wird sein Wirken in der Welt gefährlich. Für diesen Apostel, der wirklich mit Gott lebt, in seiner Berufung als eheloser Christ und als in der sakramentalen Ehe lebender Christ, und der diesen Auftrag zu verkünden hat, aus Taufe und Firmung, für den wird sein Wirken in der Welt gefährlich. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal von ihm selber her. Der Apostel, der aus Liebe zum Herrn, zum Beispiel ehelos oder in einer sakramentalen Ehe geblieben ist, muss sich um die Treue zum Herrn mehr bemühen als andere. Für die im gleichen Bereich keine Gefahr besteht. Nicht? Die leben, wie sie es halt wollen. Genauso muss der Apostel verzichten auf das sich abgeben mit menschlichen Angelegenheiten, denn er läuft mehr als andere Gefahr, von ihnen verschlungen zu werden, von diesen menschlichen Angelegenheiten. Und zwar umso heftiger, je länger er damit nichts zu tun gehabt hat und je später er ihre Größe entdeckt. Also, das ist also für uns Priester zum Beispiel, wir sind im Seminar, das haben wir jahrelang, ist Ausbildung, und auf einmal wird man in die Welt hineingestellt und merkt plötzlich die Anziehungskraft dieser Welt. Nicht? Wie schnell wird da einer schon in jungen Jahren verschlungen? Oder auch, wie ich vorhin sagte, wenn Sie in einer wirklich sakramentalen Eheleben, sie müssten genauso wie der Ehelose ringen und kämpfen, bei diesen ganzen Einflüssen, durch, sie können bald nichts mehr anschauen oder ins Fernsehen gucken, ohne dass Ehebruch, irgendwelche abartige Sexualitäten da gezeigt werden. Stellen Sie, es ist für jeden echten Christen, sei es der ehelos lebt oder in der christlichen Ehe lebt, eine dauernde Herausforderung. Und er ist dauernd in der Gefahr, wenn er dann erlebt, wie andere damit umgehen, wie die dabei lachen, die dabei genießen, nicht, da kommt er sich irgendwo fremd vor. Aber nicht bloß fremd, sondern er muss unwahrscheinlich kämpfen. Und das geistige Leben, mit dem sich der Apostel berufsmäßig auch befasst, also dass wir mit Christus leben, das ist wirklich etwas Forderndes, sowohl für uns selbst als auch im Sinne, dass er andere in dieses Leben hineinführen soll. Ich soll ja andere in diese betende Gemeinschaft mit Gott hineinbringen. Und so wie ein Chirurg eine ruhige Hand braucht und deshalb wohl keine schweren körperlichen Arbeiten verrichten darf, oder wie die Sängerin, die um ihre Stimmbänder besorgt ist, so muss der Mann, die Frau, die den unsichtbaren Gott erforscht, seinen Blick hüten. Seinen Blick hüten vor so vielem Verführerischen. Das Kino und das Gebet, das Fernsehen und die Anbetung können nicht gleichzeitig in einem und demselben Menschen wohnen. Also wenn es um solche Dinge geht. Die Grenze der Verwundbarkeit ist für den überzeugten Christen in Ehe und Ehelosigkeit enger gezogen als für andere. Uns ist die Bewahrung des Schatzes anvertraut und diese erfordert, diese Bewahrung und des Schatzes, der Christus ist, Gott ist, erfordert von uns, dass wir alle unsere Kräfte für diesen Schatz allein einsetzen. Aus diesem Grund betet David im Psalm 48,10: Du meine Stärke, auf dich allein schaue ich. Du meine Stärke, auf dich allein schaue ich. Wie sehr muss man als Christ heute auch seine Augen im Zügel halten, um nicht hineingezogen zu werden in dieses Gottabgewandte. Hier geht es nicht um Haltungen einer seelischen Eitelkeit, sondern die Menschen, zu denen wir gesandt sind und die die Botschaft vernehmen sollen, bedürfen eines Schocks. Ja, die bedürfen eines Schocks. Und dieser Schock wird eben von der Ausschließlichkeit ausgehen, zu der wir durch Bewahren und Wachstum im Lauf des Lebens finden. Wenn Sie heute bewusst um Christi willen ehelos leben, wenn Sie heute bewusst eine wirklich sakramentale Ehe leben, dann ist das für das Denken dieser Welt, die alles Mögliche für Freunde hat und außerhalb der Ehe lebt und so weiter, ein Schock. Und sie versuchen, diesen Schock zu überwinden, indem sie uns ablehnen und für verrückt und für unnormal halten. Ja? Aber es geht nicht anders. Wir sind gesandt, wenn sie diese Botschaft annehmen sollen, dann müssen wir sie durch unsere Lebensweise schockieren. Also ein Kloster zum Beispiel hat nicht bloß den Zweck, die Beschaulichen zu beschützen, also ein geschlossenes Kloster, sondern, was vielleicht schwerer zu verstehen ist, es ist ein starkes Zeichen, nämlich, dass ihre Seligkeit, die Seligkeit dieser Menschen, von Gott allein kommt. Das ist ein starkes Zeichen, das ist ein Schock. Die Seligkeit, die Freude dieser Menschen kommt von Gott allein und sie brauchen die Welt dazu nicht. Und der Mensch dieser Welt heute, er meint, man kann ja gar nicht glücklich sein, ohne das alles zu haben, was die Welt bietet. Bis hinein in die Sünde der Perversität. Ja. Sehen Sie, das ist der Gedanke. Wir müssen die Welt schockieren. die müssen spüren, dass wir glücklich sind, mehr wie sie, und die Welt nicht dazu brauchen, um glücklich zu sein. Der heilige Paulus drückt das aus in 1. Timotheus 4, 14 bis 15. Achte die Gnadengabe in dir nicht gering, die dir verliehen ward durch Prophetenwort und Handauflegung der Ältesten. Nimm dies zu Herzen, geh ganz darin auf, damit dein Fortschritt allen offenkundig wird. Das sagt er seinem Schüler Timotheus, den er zum Bischof geweiht hat, oder andere auch. Und so gibt es ein Gleichgewicht zwischen dem Wachsen des inneren Menschen und der Fähigkeit, andere zu Christen zu machen. Ein Gleichgewicht zwischen dem Wachsen des inneren Menschen in uns und dann der Fähigkeit, andere zu Christen zu machen. Also in dem Maße, wie ich immer tiefer in Christus hineinwachse, meine Freude aus Christus habe, mein Glück, meine Wurzeln, meine Kraft, umso mehr habe ich die Fähigkeit, andere zu Christus zu führen. Das heißt, Christus durch mich kann sie ganz anders ansprechen. Und deshalb fährt der Paulus fort in 1. Timotheus 4,16: Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest, denn wenn du dies tust, wirst du dich selbst und deine Hörer retten. Also Paulus drückt das ganz klar aus. Wenn du dies tust, achte auf dich selbst und auf die Lehre, halte daran fest. Wenn du dies tust, wirst du dich selbst und deine Hörer retten. Und so ist also der apostolische Dienst, der Dienst des Apostels, des Gesandten, in jener Gnadengabe verwurzelt, die dem einzelnen Apostel verliehen ward vom Herrn. Also um die zerstreuten Geister der Menschen, die so ganz im Sinnenhaften aufgegangen sind, Christus zuwenden zu können, brauchen wir auch die Weisen der modernen Publizität, also Kommunikationsmittel. Aber eben im Sinne, wie es der heilige Paulus schreibt in Galater 3,1, Jesus Christus ist euch vor Augen gezeichnet worden als der Gekreuzigte. Ja? Vor Augen gezeichnet worden. Also, und wir haben ja gerade hier im Radio Horeb ein solches wunderbares Mittel dafür. Und wir müssen nur beachten, wenn wir Christus so mitten im ganzen Gemisch von Artikeln über das Soziale, das Politische, die Kunst, die Literatur und so weiter, wie es eben in illustrierten Zeitschriften der Fall ist, darstellen, wenn wir Christus mitten unter dem anderen Zeug darstellen, nehmen wir ihm seinen Rang als einziger Herr weg. Wenn Sie heute eine Illustrierte nehmen, dann lesen Sie Artikel über Politisches, über Kunst, über Literatur und vielleicht auch noch etwas über Religion oder über die Kirche. Also alles nebeneinander kunterbunt, und das gibt einen Eindruck. Und ich glaube, wir merken das oft gar nicht. Ein Eindruck, das steht alles nebeneinander. Und damit nehmen wir unbewusst Christus den Rang als einzigen Herrn. Und dieses Vermischen widerspricht allem, was wir von Christus aussagen können. Dass es nämlich keinen anderen Namen als den Seinen auf Erden und im Himmel gibt. Und bei Johannes 19,7 heißt es, weil er sich zum Sohne Gottes gemacht hat, muss er sterben. So sagen die Juden zu Pilatus. Die Behauptung dieser Wahrheiten bringt uns auch heute mancherlei Verachtung ein. Weil er sich zum Sohne Gottes gemacht hat und weil wir das verkünden, diese Behauptung dieser Wahrheit, bringt uns auch heute mancherlei Verachtung. Aber wo steht im Evangelium, dass der Schüler besser behandelt wird als der Meister? Wo? Und wenn der Apostel den Menschen von heute Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen zeichnen will, dann muss er selbst stets dieses Bild vor seinen Augen haben. Und auch er muss sagen, auch ich, meine Brüder, bin, als ich zu euch kam, nicht mit hoher Rede oder mit Weisheit aufgetreten, als ich euch Zeugnis gab von Gott. denn ich glaubte, ich dürfe unter euch kein anderes Wissen zeigen als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. 1 Korinther 2, 1-2. So, liebe Zuhörer, versuchen Sie, diese Gedanken in sich aufzunehmen, wirklich Apostel zu sein, zu wissen, überall, wo ich stehe unter den Menschen, am besten mit einer Gruppe zusammen, bin ich ein sichtbares Zeichen für den Willen des Herrn, dass er alle erlöst hat und allen die Chance gibt, dass sie gerettet werden und dass er will, dass alle gerettet werden. Und bitten wir darum um diese Gnade für alle, die noch nicht glauben können. Danke.
Pater Buob, Ihnen vielen Dank für diesen Blick, für die Schärfung des Blicks auf das heutige Thema, auf die Sendung der Apostel, auf das Duc in Altum, so wie die Sendung heißt, auf das Fahre hinaus sei gesendet. Pater Buob, ich würde Sie zum Ende der Sendung darum bitten, dass Sie uns Ihren priesterlichen Segen zusprechen.
Ja, so segne euch und salbe euch neu mit dem Heiligen Geist, dass ihr Gesandte seid, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen Dank, Pater Buob, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Sendung gibt es bei uns natürlich auf CD. Beim CD-Dienst können Sie diese bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Außerhalb von Deutschland die 0049 vorwählen, dann die 8328 921 120. Auf der Internetseite können Sie die Sendung nochmals nachhören im Podcast unter www.horeb.org.